Genau, wir wollen uns den David nochmal anschauen. Wir hatten ja im April das Thema Charakterbildung und da hatte ich den David und ich habe gedacht, das mache ich hier auch nochmal, beziehungsweise arbeite das nochmal ein bisschen auf und ich glaube, dass es ein gutes Thema ist, auch nochmal für hier und für uns alle. So, und als erstes die Frage vorweg. Wer mag es, wenn er gelobt wird? Sehr gut, ja. Alles klar, und die, die sich jetzt nicht gemeldet haben, die waren nur zu bescheiden wahrscheinlich. Ne? Also ich glaube, dass es alle von uns ja gut gebrauchen können, gelobt zu werden, Komplimente zu bekommen oder Bestätigung. Und am besten ist es natürlich noch, wenn es von jemandem kommt, zu dem wir irgendwie aufschauen. Bei den Kindern sind das sicherlich erstmal die Eltern, bei uns, die wir verarbeiten, vielleicht der Chef, wer auch immer. Und wenn es dann natürlich auch noch ein Lob von Gott selber kommt, das wäre natürlich das absolut Beste und Übertreffliche von so jemandem, der, zu dem wir aufschauen, ein Lob zu bekommen von Gott selber. Ja, und wir wissen, dass der David einer war, der ein Lob von Gott bekommen hat. Aber der erste König, der in Israel, also noch vor dem David, König gewesen ist, das war der Saul, das lesen wir in den Samuel-Büchern. Und mit dem Saul war Gott nicht ganz so einverstanden. Der hatte sich nicht so sehr an die Gebote Gottes gehalten. Und ich lese da mal eine Stelle aus dem 1. Samuel vor, Kapitel 13, wo Gott was sagt über den, und zwar die Verse 13 und 14. Genau. Und Samuel, also der Prophet, beziehungsweise auch Richter, sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und das wissen wir. Das ist dann David und das meinte ich mit dem Lob. Wenn Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen, dann ist das, glaube ich, ein großartiges Lob. So ziemlich das Schönste, was man sich vielleicht vorstellen kann. Aber die Frage ist natürlich auch, war das überhaupt so gerechtfertigt? Ja? Wir wissen doch, dass auch David sich nicht immer an die ganzen Gebote Gottes gehalten hat, dass er auch gelogen hat, dass er Ehebruch begangen hat, dass er einen Mordplan sozusagen in Auftrag gegeben hat. Was also war bei David jetzt so viel anders oder besser als bei Saul? Noch eine andere Frage vielleicht an uns. Wer möchte gerne ein König oder eine Königin sein? Keiner, gut. Also, das ist ein kleines Problem, weil eigentlich sind wir alles Könige und Königinnen. Tut mir jetzt sehr leid für euch, dass ich euch das so sagen muss. Aber in der Bibel steht, dass wir ein königliches, priesterliches Geschlecht sind. Und dass wir eigentlich eben Könige Gottes sind. Also weil der Herr Jesus, der König aller Könige, weil unsere Königslinie auf den Herrn Jesus zurückgehen. Und aber bevor wir jetzt alle irgendwie uns ein Schloss organisieren oder beim Arbeitsamt schauen, ob es noch irgendwelche freien Stellen von Königen gibt, es geht mir nicht so sehr um diese Äußerlichkeiten natürlich bei dem Königtum, sondern es geht eben um einen ja, königlichen, vielleicht edlen oder vornehmen Charakter. Das haben wir ja schon eben gehört. Und das Thema ist königlich und ich unterstreiche jetzt mal das Ich. Ist übrigens kein Edding, also das ist ein Kreidestift, das kann man wieder wegmachen, das bleibt nicht da. Ich. Also ich bin ein König, du bist ein König und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und das ist einfach gut, sich das zu vergegenwärtigen, damit wir vielleicht auch uns ein bisschen was von dem König David abschauen und uns ein paar Charaktereigenschaften vielleicht sogar abschauen und übernehmen. Das ist erstmal der biblische Befund. Und wenn wir uns den David anschauen, dann können wir ganz viel davon lernen. Und wenn er ein Lob bekommt, dann können wir uns ja überlegen, wie wir vielleicht das auch hinbekommen, dass Gott uns ein ähnliches Lob gibt oder vielleicht auch anders ausgedrückt, wie wir das hinbekommen, dass wir vielleicht uns Schätze im Himmel sammeln. Also schauen wir nochmal einmal zurück. In den Samuel-Büchern, es war so gewesen, dass das Volk Israel eben keinen König hatte und die Völker um sie her hatten alle Könige und jetzt wollten sie auch so einen König. Weil hatten die anderen Völker hier auch. Eigentlich war bei Gott das so vorgesehen, dass eben Gott ihr König ist und Gott sie regiert und sie halt Gott fragen sollten. Aber sie wollten einen haben, den man so da vorne hinstellen kann, der ja gut aussieht, der stark ist, der was hermacht und der ein König ist, wie bei den anderen Völkern drumherum auch. Im 1. Samuel 8, Vers 5 steht das. Und sie sagt zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, so wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes im allen, was sie sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Also das war die Lage, dass es eigentlich nicht in Gottes Sinne war. Und dann ein paar Verse weiter gibt Gott auch noch eine Warnung heraus. Und das sagt der Samuel auch noch dem Volk. Er sagt nämlich, wenn ihr einen König habt, dann wird er das Recht haben, über eure Söhne zu herrschen. Er wird sie nehmen, er wird sie vor seine Wagen spannen und so weiter. Er wird alles für sich vereinnahmen, eure Kinder und sozusagen Steuern erheben. Und das war eben der Preis, den sie zu zahlen hatten. Und das war das, was der Samuel ihnen aufgezeigt hat. Und genauso war dann auch der Saul, der erste König. Er war einer, den es irgendwie immer nur um sich selber ging. Wenn er Angst hatte, versteckte er sich, kam seiner Verantwortung nicht nach. Wenn es ihm schlecht ging, zum Beispiel, musste David für ihn musizieren, damit es ihm etwas besser ging. Wenn er sah, dass jemand irgendwas besser konnte als er, dann wurde er eifersüchtig und zornig. Und es ging ihm immer nur um sich selber. Und wenn er zum Beispiel nicht schnell genug einen Prophet oder so ihm irgendwelche Wahrheiten offenbarte, dann ging er zu Wahrsagern oder all solche Dinge. Und am Ende beging der Saul auch Selbstmord, was ja auch ja, vollendeter Narzissmus oder ja, sowas wie Selbstmitleid sein kann und im Fall von Saul auch war. Im Kapitel 9, 1 und 2 lesen wir dann über diesen Saul. Es war ein Mann von Benjamin. Sein Name war Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes und so weiter. Ein angesehener Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war eben Saul. Und da stand von ihm, dass er jung und stattlich war, dass niemand von den Söhnen Israels schöner war als er und er war ein Kopf größer als alles Volk. Und genau, das war jetzt der, den sie irgendwie toll fanden, der äußerlich was hermachte. Aber leider, wenn wir uns den Saul anschauen, ist es innerlich eben nicht ganz so weit her mit ihm. Da war er nicht so ganz der starke Mann. David selber war eigentlich ganz anders. Bei David wird eher seine Niedrigkeit, weil er klein ist oder aus einem geringen Stamm und der Jüngste aus seinem Geschlecht war, betont. Die Bibel betont bewusst seine Niedrigkeit. Er kam aus einem kleinen Kaff namens Bethlehem, wo übrigens auch der spätere König, der Könige Jesus Christus selbst geboren wird. David war der Jüngste von 8 Brüdern, hatte also eigentlich am wenigsten zu sagen in der Familie und wurde letzten Endes auch nicht ganz für voll genommen in seiner Familie. Dem kleinen Nesthäkchen traute man nicht viel zu, außer dem Hüten von Schafen und man hat ihn schlichtweg übersehen. Als der Prophet und Richter Samuel zu Isai, seinem Vater, kam, mit dem Auftrag, einen seiner Söhne zum König zu salben. Und da hatte Isai stolz alle seine 7 Söhne aufgereiht, der Reihe nach aufgestellt und dann fragte Samuel, sind das der Söhne alle? Die Geschichte kennen wir. Und dann fiel dem Isai, einen habe ich noch vergessen. Da war noch der 8. Sohn, der ist noch draußen bei dem Schafen. Ja, wie peinlich die Geschichte. Hat er doch glatt den zukünftigen König vergessen oder übersehen? Oder einfach nur gedacht, der wird es sowieso nicht. Und auch keiner seiner Brüder hat gesagt, hör mal, da fehlt doch nur einer, Fadi. Nee, keiner dran gedacht. Und bei uns ist es auch so, ich glaube, auch wenn Menschen uns übersehen, dass Gott uns trotzdem sieht. Er sieht das, wenn wir treu sind. Er sieht das, wenn wir fleißig sind. Er sieht das, was in unserem Herzen ist. Und Gott schaut eben nicht auf das Äußerliche, ob er schön und groß ist. derjenige, der vor ihm steht, sondern ob er schön und groß in seinem Herzen ist. Und unsere Aufgabe ist es erstmal wirklich treu, unsere Dinge zu tun, treu zu dienen, unsere Aufgaben zu erledigen. Und wir haben das ja auch schon oft gelesen in der Bibel, dass die Leute, die Gott beruft, oft auch von ihrem Arbeitsplatz oder von ihrer Arbeit her wegberufen werden. Bei dem Gideon sehen wir das, wir sehen das bei den Jüngern von Jesus, dass sie beim Fischen waren, oder wir sehen das auch bei der Ruth, dass Gott immer wieder betont, dass sie treu war und dass sie fleißig war. Und auch wenn wir vielleicht kein Lob von unserem Chef, von unseren Geschwistern oder von sonst wem bekommen, Gott sieht uns. Und wichtig ist, dass wir trotzdem treu sind und fleißig sind. Davids Mutter wird übrigens nicht namentlich erwähnt. Und wenn das in der Bibel so ist, wenn jemand namentlich nicht erwähnt wird, ist das meistens so, dass er in Gottes Augen nicht so eine richtig gute Figur abgibt. David, der Name, bedeutet der Geliebte. Aber wenn man sich das mal alles so durchliest, dann scheint das in seiner Familie eher fast wie Hohn zu klingen. Diesen Eindruck hat man nämlich eher nicht, dass er der Geliebte ist. Vielleicht war David auch irgendwie ein nicht geplanter Nachzügler oder so, man weiß es nicht, einen, den man irgendwie noch satt bekommen musste, den Kleinen. Aber was wir wissen auf jeden Fall ist, dass er ein von Gott Geliebter war. Das lesen wir immer wieder auch in dem Psalm, und dessen war David sich bewusst. Und das war das Entscheidende und das war, glaube ich, das Wichtigste. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich sogar auch der größte Sieg, den David errungen hat. Also nicht der Sieg gegen Löwen, Bären und auch nicht der Sieg gegen Goliath, sondern der Sieg in seinem Herzen, den Kampf, den er da hatte, vielleicht gegen Bitterkeit. Das Bewusstsein, dass Gott ihn eben nicht übersieht, dass er sich das wirklich bewusst gemacht hat und dass er seine Kraft bei Gott geholt hat und seine Beziehung zu Gott hatte. Es wäre nachvollziehbar gewesen, wenn David bitter geworden wäre, abgeschoben, vergessen von seiner Familie bei den Schafen draußen, wo es ungemütlich war bei Wind und Wetter, lebensgefährlich, wo es Bären, Löwen, Wölfe, alles Mögliche gab. Ich glaube, dass es eine tiefe Wunde in seinem Herzen geschlagen hat. Aber er ließ seine Wunde von Gott versorgen, sozusagen. Er ließ sich am offenen Herzen operieren. Im Psalm 27 lesen wir zum Beispiel Vers 10. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Das war, glaube ich, wirklich ein großer Sieg, den David errungen hat. Einen verbitterten König konnte Gott nicht gebrauchen. So einen hatte er ja schon gehabt. Und ich glaube auch, dass jeder von uns mehr als einen Grund hat, verbittert zu sein, weil wir vielleicht nicht die Anerkennung bekommen, die uns zusteht, oder weil vielleicht auch unsere Eltern uns nicht so geliebt haben oder sich so um uns gekümmert haben, wie wir das gebraucht hätten, als wir klein waren, oder, weil wir vielleicht jemanden, dem wir vertraut haben, der uns vielleicht hintergangen hat. Oder manchmal reicht es ja auch schon, wenn jemand uns nicht zurückgrüßt, den wir freundlich grüßen, dass wir dann bitter werden oder sauer, böse. Aber mit Bitterkeit in unserem Herzen sind wir für Gott unbrauchbar. Ein brauchbarer Diener ist darin geübt, mit Enttäuschung umzugehen, mit Niederlagen, mit Undank und so weiter. Und damit eben zu Gott zu gehen. Hiob, das Zitat kennen wir, hat einmal gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Also einfach in allem, was er gibt und auch das, was er nimmt. Das muss unsere Haltung sein. Das ist schwer, das ist hart, eine harte Lektion, die wir immer wieder aufs Neue auch lernen müssen. Aber das ist eben wichtig. Wir müssen lernen, uns auch sozusagen am offenen Herzen, offen vor Gott, operieren zu lassen, heile werden zu lassen, mit den Dingen zu Gott zu gehen. Auch wenn wir übersehen oder enttäuscht werden oder vielleicht sogar bekämpft werden, obwohl wir Dinge nur gut meinen. Nichts passiert, was uns über die Maßen treffen sollte. Gott hat das gesehen, und Gott weiß auch den Ausgang mit diesen Dingen. zu schaffen. Es hat auch mal einer gesagt, dass es nicht entscheidend ist, wie wir mit Siegen umgehen, wenn es uns gut geht, wenn alles gelingt, wenn alle uns loben und so weiter, sondern es kommt genau darauf an, wie wir mit Niederlagen umgehen, wie wir uns verhalten, wenn es uns schlecht geht und wenn wir Rückschläge erleben. Das ist entscheidend. Gehen wir dann königlich und vornehm damit um oder lassen wir uns dann gehen und unseren negativen Gefühlen freien Lauf und suhlen uns in Bitterkeit und Selbstmitleid und so weiter. Darauf schaut Gott. Sind wir dann immer noch für ihn brauchbar? Oder vergraben wir uns und lecken unsere Wunden? Das Leben ist kein fluffiger Spaziergang über grüne Wiesen oder so. Das ist eine Illusion. Manchmal vielleicht, aber meistens glaube ich nicht. Manchmal ist es eher so wie ein Stapfen durch frisch gegossenen Zement, der uns manchmal die Gummistiefel von den Füßen zieht. Selbstmitleid und überhaupt viel zu viel Beschäftigung mit uns selber, mit unseren Befindlichkeiten und Wünschen sind für Gott ein Hindernis. David hatte seinen Eltern und auch seinen Brüdern vergeben. Ähnlich wie Josef in Ägypten und ähnlich wie Josef in Ägypten konnte auch David dadurch zur Rettung seiner Familie werden. Wir lesen in 1. Samuel 22, Vers 1. Da geht es um diese Höhle Adullam. Ich setze jetzt mal so ein paar Dinge voraus, dass ihr die vielleicht wisst. Der David hatte ja eine Höhle, wo er sich vor Saul versteckt hat, und als er verfolgt wurde, und hat da alle möglichen Leute auch um sich geschart. Und im 1. Samuel 22, Vers 1 lesen wir, und David ging von dort weg und er entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin. Also es war ein Zufluchtsort. Und David hat auch seinen Bruder, seine Eltern, seine Brüder mit aufgenommen und hat ihnen Schutz gegeben. Wie gesagt, ähnlich wie auch Josef damals. Mit Bitterkeit im Herzen hätte er nicht helfen können. Und wichtig für uns bei Bitterkeit und bei Selbstmitleid ist es für uns, dass wir uns Hilfe holen. Und ich glaube, das betrifft jeden früher oder später oder mehr oder weniger stark. Es ist wichtig, dass wir in die Seelsorge gehen. Und ich will Seelsorge auch vielleicht gar nicht zu hoch hängen. Seelsorge, das kann einfach jeder Christ leisten. Hilfe geben, dem anderen zuzuhören, dem anderen auch einfach mal frei die Meinung zu sagen. Da braucht man einfach nur ein bisschen Mut und ein bisschen Ehrlichkeit dazu. Und dann, glaube ich, kann jeder von uns dem anderen ein Seelsorger sein. Und ich glaube, dass die Seelsorge auch aus der Gemeinde heraus passieren soll. Ich habe ja mal eine Drogentherapie gemacht und da hatten wir diese sogenannten Dornröschenstunden. Also der Jürgen ist, glaube ich, nicht da heute, oder? Der kennt die nämlich auch. Der Jürgen Waltersbacher war auch in Kreling als Zivi. Und wie gesagt, da gab es diese Dornröschenstunden und dann ging es darum, dass einer immer rausgepickt wurde, der musste in der Mitte sitzen und alle anderen durften ihm oder mussten ihm spiegeln, wie sie ihn sehen, was sie über ihn denken. Also Dorn und Rosen, eigentlich beides. Alles, was gut ist, alles, was schlecht ist. Und das waren eben keine studierten Theologen oder keine Seelsorger oder Therapeuten. Das waren ja Leute, die aus dem Knast gekommen sind. Das waren Leute am Rande der Gesellschaft. Das waren Junkies, also Müll, Dreck der Gesellschaft, heißt das ja eigentlich übersetzt. Und das waren aber genau die, die mir eigentlich am meisten letzten Endes auch geholfen haben. Die mir genau das gesagt haben, was sie über mich gedacht haben. Spielregel war auch dabei, man durfte selber nichts dazu sagen, man musste sich das alles anhören und drüber nachdenken. Und einmal ging es wirklich stundenlang, da war viel, was es mir zu sagen gab und dann mussten wir sogar abbrechen und nächsten Tag weitermachen. Aber das waren diese heilsamen Dinge und das waren, wie gesagt, keine studierten Leute. Es waren Leute, die sich jetzt gedacht haben, jetzt kann ich endlich mal so einem arroganten Polizisten erzählen. Ich war ja damals Polizist gewesen. Dass er sich als was Besseres fühlt und was man sich jetzt anhören muss. Also es war ziemlich hart. Ich habe mir alles sogar mit aufgeschrieben, also vieles, das meiste. Ich habe es sogar meiner Frau vorgelesen in unserer Verlobungszeit, damit sie auch weiß, wen sie sich da einkauft. Ja, das meine ich damit. Das braucht einfach ein bisschen Mut, ein bisschen Ehrlichkeit, aber das ist, glaube ich, hilfreich. Und es ist gut, wenn man vielleicht einen Freund hat, mit dem man so ehrlich sein kann, mit dem man so eine Verbindung hat, der einem die Arroganzen, die Eitelkeiten, die Sünden klar aufzeigt, ohne dass es gleich ja, einen Bruch in der Beziehung gibt. Ich habe auch viele oder den einen oder anderen, wie auch immer, Freund verloren oder Menschen verloren, wo ich dachte, das wäre ein Freund, wo ja, Ehrlichkeit eher zum Zerbruch als zum Wachstum ja, gedient hat. Solche Freundschaften sind kostbar, solche Freundschaften sind selten, aber wichtig. Ich habe noch ein Zitat, wo ich den Verfasser aber nicht benennen kann, gefunden. Vielleicht kennt ihr das auch. Dein wahrer Freund ist, wer dich sehen lässt, deine Flecken und sie dir tilgen hilft, eh Feinde sie entdecken. Und David hatte einen echten Freund, wir wissen das, in Jonathan. Es ist kurioserweise der Sohn vom Saul gewesen. Und wir lesen im 1. Samuel 18 über diese Freundschaft Folgendes. Ich glaube, ich brauche bald mal eine Bibel mit größerer Schrift. Und es geschah, also 1. Samuel 18, Vers 1, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Da begann diese Freundschaft zwischen Jonathan und David. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Also er hat den David bei sich damals aufgenommen. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und ein anderer Hinweis noch, 2. Samuel, also im 2. Buch Samuel 1, Vers 26, da steht zum Beispiel noch, habe ich es denn hier? Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Das sagt der David über den Jonathan. Also die beiden Seelen verbanden sich. Sie haben sich im Kampf verbunden, nachdem sie auch zusammen Dinge ausgefochten hatten. Und ich glaube, dass das auch eine gute Anwendung für uns ist. Wenn wir einen Freund haben, mit dem wir nicht nur PlayStation spielen oder Fußball gucken, sondern wirklich einen Freund haben, mit dem wir auch geistliche Kämpfe kämpfen oder im Bild gesprochen ein paar Philister vor heute uns besorgen, dann, glaube ich, verbindet das auch einander ziemlich stark. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir so einen Freund haben, mit dem wir geistliche Kämpfe kämpfen, jetzt nicht nur nach außen, aber auch nach innen, eben geistliche Kämpfe gegen unsere Sünde in uns selber. Wir müssen uns mit jemandem verbinden, wo die Seelen sich miteinander verbinden und wo wir wirklich jemanden haben, der Seelsorger für uns ist. David war versöhnt, haben wir gehört, mit seiner Vergangenheit. Und so konnten auch Leute, ja, ich lese es nochmal vor, 1. Samuel 22, Vers 2, in dieser Höhle Adullam, da springen wir nochmal einmal zurück, wo eben auch seine Eltern, seine Brüder kamen. Und im Vers 2 steht, und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Also er hat sich um Leute gekümmert oder sie um sich geschart oder sie wurden sozusagen von ihm angezogen, wie die Fliegen bei der Salbe, keine Ahnung. Und weil sie wussten, da war einer, der hatte vielleicht auch mit Bitterkeit zu tun gehabt und hat das überwunden. Und es sind Verbitterte gekommen, es sind Bedrängte, es sind Leute mit Schuld zu ihm gekommen, in seinen Dunstkreis. Und da denken wir natürlich auch direkt an unseren Herrn Jesus, der ja auch sagt, ja, alle Beladenen, alle Schuldigen, alle Verbitterten, wir sollen alle zu dem Herrn Jesus kommen, so wie die Leute da zu dem David gekommen sind. Und in dem Dunstkreis von David sind aus diesen Bedrängten und Schuldigen echte Helden geworden. Und Gott will auch aus uns echte Helden machen oder uns königlich machen. Könige sind wir ja schon, aber sind wir schon königlich? Das ist ja die Frage. Das ist das, was der Herr Jesus machen will und das ist auch das, was wir bei dem David so vorgeschattet sehen. Und das ist wirklich ein königlicher Charakterzug von David, dass er das aushalten kann, gut findet oder mag, wenn Leute neben ihm groß und stark werden. Haben wir gehört, das ist bei Saul eben genau das Gegenteil gewesen. Ja? Als die Menschen den David lobten, da wurde er zornig und wütend auf den David. Das konnte er nicht aushalten. Aber David wollte, dass andere neben ihm groß werden. David war ehrlich, war liebevoll, war hilfsbereit, er war weise, er war mutig und er gab diesen Leuten einen gewissen Schutzraum. Und er konnte sich eben darüber freuen, wenn jemand gesund wurde, wenn er vielleicht seine Schulden bezahlen konnte, wenn er seine Bitterkeit loswerden konnte und wenn er Heldentaten vollbringen konnte. Saul war neidisch, eifersüchtig, zornig, wenn wir uns die Geschichten durchlesen. Und Saul schmückte sich zudem mit fremden Federn, mit Siegen, die er gar nicht selbst errungen hat, die schrieb er sich auf die eigenen Fahnen und so weiter. Also Saul kämpfte immer für Saul und David kämpfte immer für Gott oder auch für andere Menschen. Und obwohl wir sogar auch von Saul lesen, dass er David lieb gewonnen hatte, so konnte er seinen Neid nicht kontrollieren. Das war trotzdem noch stärker als diese Liebe, die er hatte. Und das ist traurig, das ist gefährlich und sogar tödlich und schlecht. Wenn es auf Könige zutrifft, ist es umso gefährlicher, die auch noch Verantwortung für andere Menschen haben. Ich lese auch zu diesen Charaktereigenschaften von dem Saul nochmal was dazu vor. 1. Samuel 18, Vers 7. Und die Frauen tanzten und sangen und riefen, Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David 10.000 gegeben, mir haben sie nur 1000 gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Ja, stimmt letzten Endes auch. Vers 9. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Da war das Fest. Vers 12. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen und so weiter. Also, obwohl wir lesen, dass Saul ihn liebte oder lieb gewann, überwiegen doch seine negativen Gefühle und ja, er versucht ihn ja auch immer wieder umzubringen. Ich glaube, das sehen wir auch heute noch. Ja? Es gibt Despoten, Könige, Präsidenten, Herrscher, die versuchen irgendwie ein System zu verwalten. Die haben vielleicht selber ganz viel Angst und versuchen ein System oder ihre Macht und ihre Herrschaft wiederum mit Angst zu begründen und zu stärken und verbreiten Angst und Terror. Müssen nur in die Nachrichten gucken, dann sehen wir das. Aber bei David ging es um Beziehung zu Gott und um Beziehung zu den Menschen. Und da passiert echtes Wachstum und dafür braucht man letzten Endes auch Mut und Kraft. Wenn man Angst und Gewalt erzeugt, hat man wahrscheinlich keinen Mut und keine Kraft, sondern selber nur Angst. David regierte durch Führung, indem er selbst auch schwerste Aufgaben übernahm, durch Beziehungen, indem er Verängstigte zu starken Helden machte, Freude am Wachstum hatte und die Stärke der anderen machte ihm keine Angst. Sowas ist ein guter König. Und David ist demütig. Demütig heißt nicht, sich selbst irgendwie als unfähig zu sehen, feige wegzulaufen, sondern Demut bedeutet, seine eigenen Schwächen zu sehen, anzuerkennen, aber auch bereit zu sein, auf seine Schwächen und Sünden den Fokus zu legen, sie nicht zu verstecken oder zu verheimlichen und zu sagen, das ist meine Schwäche, so ist das halt. Vielleicht könnt ihr mir helfen, vielleicht kann Gott mir helfen. So sollten wir mit Schwächen und Sünden umgehen, nicht sich davon lähmen zu lassen, sondern sie ja anzugreifen. Durch Buße und auch ja, durch Vertrauen auf Gottes Hilfe. Gott kann die Dinge, die wir vielleicht nicht können. Und Demut heißt Mut zu dienen. Auch wenn man Fehler macht, sich zu entschuldigen, dann weiterzumachen. Und es braucht Mut, wenn man anderen Leuten auch dient, weil man eben auch Fehler macht. Und weil man auch eben nicht immer Dank bekommt oder weil man oft auch vielleicht nur eine Rückmeldung bekommt von den Sachen, die man schlecht gemacht hat und nicht die gut waren. Also sprachgeschichtlich setzt sich das wohl zusammen aus Dienen und Wille oder eben der Mut zu dienen. Und ich finde das ganz gut. Das ist Demut eigentlich. Mutig zu sein, zu dienen. Eine wichtige Charaktereigenschaft in dem Zusammenhang ist Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist etwas anderes als Demut. Sie beinhaltet Demut, aber Selbstverleugnung bedeutet letzten Endes auf die Wahrung der eigenen Interessen zugunsten eines anderen zu verzichten. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. David wurde auf der Schafweide vergessen, aber er reagierte nicht mit Minderwertigkeitskomplexen und auch nicht mit Aggression, sondern er ließ sein Herz von Gott heilen. Er hatte es dort gelernt, nicht auf seine eigenen Interessen zu pochen. Das hat er gelernt. Und an etwas anderer Stelle später, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab, da zeigt er das auch nochmal, und zwar mit dem Schimmi. Da ist einer aus dem Hause Sauls, der läuft neben ihm her, ein kleiner Wicht, stelle ich mir das vor, bewirft ihn mit Dreck und beschimpft ihn und flucht ihn. Und David ist mit seinen Helden da unterwegs. Und irgendwie ist es eigentlich eine umgekehrte Szene. In dem Fall ist David eigentlich die Übermacht. Bei Goliath war Goliath die Übermacht. Aber David sagt seinen Helden, nein, haut den jetzt nicht in Stücke, sondern lasst ihn einfach mal fluchen. Also es wäre eine Kleinigkeit gewesen, diesen Schimmi irgendwie zu beseitigen oder beseitigen zu lassen von seinen Helden. Aber er sagt, nein, vielleicht hat er ja auch recht mit dem, was er sagt. Es gibt wahrscheinlich auch genug Gründe, warum Gott mir flucht. Es gibt genug Gründe. Ich habe genug Mist gebaut. Lasst ihn einfach mal. Und ich glaube, wenn es um Gott gegangen wäre, hätte David gehandelt und gekämpft. Aber es ging um ihn. Und da hat er sozusagen seine eigenen Interessen hinten angestellt und hat sich selbst verleugnet in diesem Fall. Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen im 2. Samuel Kapitel 16. Genau. Also, und natürlich kommen wir auch an der Geschichte mit Bathseba nicht herum. Die Causa Bathseba, nach der Geschichte mit Goliath, wahrscheinlich die zweitbekannteste Geschichte, Davids großer Fall. Ich glaube, die meisten kennen diese Geschichte. David begeht den Ehebruch mit Bathseba, der Frau einer seiner wichtigsten Heerobersten oder Generäle. Dann sein gescheiterter Versuch, das dabei entstandene Kind seinem Obersten unterzuschieben, dem Uriah. Daraufhin ließ er ihn ermorden oder schmiedete einen Mordplan, indem er ihn ganz vorne an die Front stellte, an aussichtsloser Position, wo er dann im Kampf stirbt. So hat David sozusagen seine Sünde versucht zu vertuschen. Aber am Ende greift Gott ein und schickt den Propheten Nathan. Der Unterschied zu Saul ist der, wenn man die beiden Lebensgeschichten vergleicht, dass es bei Saul eine stetige Abwärtsspirale gibt. Bei David ist es eher so, dass er in die Sünde hineinfällt, dass sie ihn regelrecht überrascht. Diese Gelegenheit mit Bathseba. Er war in einem zweifachen Krieg. Er war im Krieg gegen die Ammoniter und er war im Krieg gegen die Listen des Teufels. Und der Teufel hat hier leider eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Wir kennen das, David ist nicht bei seinen Männern. Er gönnt sich eine Pause von dem Kampf. Ich kann das gut verstehen. Im Hebräerbrief steht ja, wir sollen mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Kampf. Und ich bin immer schon eher so ein Sprinter gewesen. Also Dauerlauf war damals in der Schule auch schon nichts für mich. Aber im geistlichen Leben brauchen wir Dauerläufer, Marathonläufer. Und David gönnte sich eine kleine Auszeit, die drei Bs. Er hat sich Bett, Bademantel und Bier gegönnt. Und wenn wir den Kampf vernachlässigen, sind wir in der größten Gefahr. Mir hat auch mal ein guter Freund mit auf den Weg gegeben, vor vielen Jahren, dass es eben gut ist, wenn man im Kampf bleibt oder wenn man im Dienst bleibt. Sobald man, denke ich, in der Gemeinde oder so im geistlichen Leben einfach nur Zuschauer ist, ist man auch wieder anfällig. Es ist gut, wenn man sich immer Aufgaben sucht, immer wieder, Kampffelder, wo man wirklich auch innerlich ringen muss, Dinge vielleicht vorbereiten muss für die Gemeinde oder irgendwie was auch immer, auf die Straße gehen, Leuten von Gott zu erzählen oder in der Nachbarschaft. Wenn man sich dieses zur Aufgabe macht, dann steht man ja im Kampf und dann bleibt man wachsam. Und das ist, glaube ich, wichtig. Sobald wir das nicht mehr machen, sind wir in der Gefahr, auch in Sünde zu fallen. Aber David hatte noch einen weiteren guten Freund, haben wir eben schon gehört, den Nathan, den Propheten. Nathan heißt übersetzt, Gott hat gesehen. Und Gott hatte es gesehen, wie David gesündigt hat. Und Nathan hatte es ihm offenbart, dass Gott das gesehen hat und hat ihn darauf angesprochen. Auch ein königliches Verhalten oder ein edles Verhalten, würde ich sagen. Denn wir haben schon gehört, die Wahrheit jemandem ins Gesicht zu sagen, braucht Mut. Und Ja, gerade wenn es ein König ist und man ihn auf seine Fehler anspricht, muss man, glaube ich, schon seinen ganzen Mut zusammennehmen. Das hatte Nathan getan, ihn auf die Sünde angesprochen. Und somit war für mich der Nathan auch ein Held von David, der vielleicht nicht bei den Kriegshelden mit aufgezählt wird, aber Nathan ist auf jeden Fall auch ein Held im geistlichen Kampf gewesen. Und David hatte solche Menschen eben um sich geschart. Er hatte ihn nicht, also er hat ihm auch schon andere Dinge gesagt, der Nathan, er hat ihn nicht irgendwann beseitigt, damit er seine Ruhe hat, sondern er hat ihn in seinem Umfeld gelassen. Und das ist ihm zum Segen geworden. Es braucht auch heute für die Staatsmänner und Staatsleute oder für Leute in Verantwortung immer wieder Menschen, die ihnen die Wahrheit sagen, dass sie sie eben nicht beseitigen. So, und jetzt kommen wir noch schnell zur wichtigsten, zur königlichen Kernkompetenz, das ist Bußfertigkeit. Auf das Wort von Nathan hin tut David Buße. Wir kennen einige Bußpsalme von David, insbesondere ist es hier der Psalm 51, den er geschrieben hat, nachdem Nathan ihn darauf angesprochen hat, auf seine Sünde mit Bathseba. Und ich lese mal 2, 3 Verse vor aus dem Psalm 51, den Vers 3. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Vers 18. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Und ich glaube, dass es keine Heuchelei war. Ich glaube, dass es wirklich ehrlich und aufrichtig war. Sonst würde es ja auch nicht stehen, dass David wirklich ein gebrochenes Herz hatte über diese Sünde, dass es ihm wirklich leid getan hat und dass er wirklich umgekehrt ist und Buße getan hat. Manche Dinge können wir nicht wieder rückgängig machen, aber wir können versuchen, so gut es geht, Buße zu tun, umzukehren und Dinge wieder in Ordnung zu bringen. So, ein Mann ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein König, der sogar öffentlich seine Sünden bekennt, ohne Wenn und Aber und ohne Filter, der es aufgeschrieben hat, sodass es jeder lesen kann. Auch sehr mutig. Wir alle straucheln oft und haben immer wieder Buße nötig. Und ich glaube nicht, dass wir unbedingt unsere Sünden alle öffentlich aufhängen müssen. Vielleicht musste das David, weil er auch eine öffentliche Person war. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir unsere Sünden auch eben offen machen. Unserem Freund, den wir schon angesprochen haben, gegenüber, unserem Seelsorger gegenüber. Ich glaube, das reicht dann schon, wenn wir eben diesen erwähnten Freund haben. Genau, die wichtigsten Kampfplätze, die wichtigste Waffe zugleich ist das Gebet. Die Psalme sind Gebete. Und Ole Halsby hat mal gesagt, die Gebetskammer ist ein blutiger Kampfplatz. Hier werden heftige und schicksalsschwere Schläge ausgeteilt. Hier wird das Schicksal der Seele für Zeit und Ewigkeit entschieden, in aller Stille, ohne Menschen, als Zuschauer und Zuhörer. Und da haben wir heute schon viel drüber gehört und auch gesungen, dass wir vor Gott kommen sollen, dass vor ihm die Dinge heile werden, dass wir eine Beziehung zu ihm brauchen. Und ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ja, wir Gott nichts vormachen, sondern so wie wir sind, auch zu ihm kommen und ja, die Beziehung zu ihm pflegen. David hatte so eine lebendige Beziehung zu Gott und zusammenfassend ist es so, dass David ein König war, der Beziehungen hatte zu Gott, der Beziehungen zu seinen Leuten hatte, der durch Beziehungen führte, dass er selber die schwersten Aufgaben übernahm, er Leute um sich scharte, die ihm die Wahrheit sagten über ihn selber. Er freute sich über Wachstum anderer, er lebte Demut und Selbstverleugnung vor, er ließ sich von Gott heilen, er war bußfertig gegenüber Gott und auch Menschen, hat er seine Schuld bekannt, er war ein Mann des Gebetes. Das alles und noch viel mehr, ja, machte David für Gott brauchbar. Amen.